Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr jetzt so die Anbetungslieder gesungen habt, was das mit euch gemacht hat. Also ich finde, was da dahinter steckt und was es mit mir macht, ist eine unglaubliche Freude. Wer Jesus ist, who you are, haben wir gesungen. Wer du bist und was er alles für uns getan hat. Und ich denke, wir starten alle mal zusammen. Nicht nur ich rede jetzt geschwind, sondern es wäre schön, wenn ihr euren Nachbar links oder rechts, wenn ihr einen habt, vor oder hinter euch mal zuspricht, freue dich. Freue dich und wenn du magst, dann darfst du auch noch einen Zusatz dazu geben, weil oder so. Oder einfach freue dich. Einfach mal herzlich willkommen heißen. Super. Jetzt haben wir unsere Verspannungen gelöst. Und mir hilft's auch, wenn ich in lauter fröhliche Gesichter schaue. Und wenn wir in die Bibel gucken, Philipper 4, paar Kapitel nach unserem Predigttext, den ich gleich vorlesen werde, heißt's: Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es nochmal, freut euch. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt all eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Und auch Jesus spricht da selber davon. Ich komme gerade aus dem Weinberg und ich gehe gerade gern in den Weinberg, weil das so unglaublich faszinierend ist, zu sehen, was Gott alles möglich macht. So eine Frucht, die da heranwächst, so viele Früchte, was da alles so zusammenkommt, welche Masse das ist, welches Gewicht es ist, und was dann daraus wird. Leckerer Wein zum Beispiel oder Traubensaft, je nachdem. Oder einfach nur die Trauben mal so zu essen und die Süße zu schmecken. Das ist schon herrlich. Und dann geht mir immer Johannes 15 so durch den Kopf. Und das ist einfach für uns was Schönes, die wir hier im Remstal sind. Wir leben mit diesem Bild, das Jesus gebraucht, mit dem Weinstock, der er ist, und den Reben, die wir sind. Und da sagt er dann in Vers 11, ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Das ist doch ein toller Hintergrund, ein toller Start, denke ich. Obwohl wir oft vor Dingen in unserem Leben stehen, die uns erstmal ja nicht mit unbedingt Freude erfüllen, sondern uns, Stefan hat es kurz erwähnt, in Anspannung versetzen. Ja, also was kommt da jetzt im neuen Schuljahr? Was kommt da in der Ausbildung? Wie wird's, wenn mein Kind in den Kindergarten geht? Wie wird's dann ja am Ausbildungsplatz? Wie wird das Studium? Und wie wird's am Arbeitsplatz? Da stehen ein paar Entscheidungen vielleicht an, wo ich schon auch persönlich die Sorge habe, was wird es für Veränderungen mit sich bringen? Eigentlich geht's mir gerade ganz gut bei der WGV mit meinen Aufgaben, die ich so habe. Aber was hat der Chef wieder vor? Was möchte er jetzt wieder verändern? Freundschaft ist auch spannendes Thema. Oder Ehe, wenn man so lang zusammen ist, ne, was sich da alles verändert. Gemeinde, auch ein spannendes Feld, wo wir miteinander unterwegs sind und wo es immer wieder Veränderungen gibt, nicht nur neue Jahresthemen. Und dann überhaupt das Leben als Christ. Wenn Jesus dich gerettet hat und dein Heiland ist, und ich hoffe, du kannst es so bestätigen und ein innerliches Ja dazu finden, dann ist es doch so, dass wir als Christen eine unwahrscheinliche Lebensveränderung erfahren haben, oder? Also da hat sich so viel geändert. Innerlich, aber auch nach außen hin. Schließlich schenkt Gottes Geist uns ein neues Herz. Was ist das für eine Veränderung? Und deswegen die Frage, was hat sich in deinem Leben seit deiner Bekehrung denn verändert? Kannst du für dich selber beantworten? Vielleicht fällt die Bilanz so oder so aus. Aber dann haben wir die Möglichkeit, Jesus zu bitten, dass er uns verändert in allen unseren Bereichen oder in speziellen Bereichen, wo ich Sorgen, Nöte habe, Probleme habe meines Lebens. Und ihm sagen, komm du rein, weih du dich da aus, bestimme du mein Leben, bestimme du mein Denken, bestimme du mein Verhalten, mein Handeln. Und wenn wir so beten, dann wird es nicht folgenlos bleiben. Dann wird es Gott erhören und er wird dich nicht so lassen, wie wir sind. Und der Philipperbrief, woraus wir jetzt heute den Text haben, ist so ein ganz spezieller und besonderer Brief, den damals der Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, nämlich um die Christen dort in Philippi auf ihrem Weg der Nachfolge zu stärken, zu helfen. Und sein Anliegen ist, dass ihr Lebensstil, ihr Glauben sich verändert und mit diesen Veränderungen klarkommt und dabei die Freude nicht verloren geht. Und sich dieses neue Leben, was Sie als Christen und was wir heute hier in Waiblingen und Umgebung, je nachdem, wo du lebst, leben, dass sich das in Ihrem Alltag, in unserem Alltag auswirkt und das erkennbar wird nach außen hin. Und deswegen habe ich das Thema heute über die Predigt geschrieben, freudig und verändert im Glauben vorankommen. Und ich möchte uns den Text lesen aus Philipper 2. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr es aufschlagen. Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Weil das so ist, meine Lieben, ihr wart Christus ja immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit. Also weil das so ist, meine Lieben, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Achtsamkeit. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den vertreten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Und wenn mein Leben auch wie ein Trankopfer im Dienst für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr sollt glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Weil das so ist. Dieses Wort nimmt Bezug auf den Abschnitt direkt davor. Vor 2 Wochen ging es darum, im Predigttext, wo wir den Gemeindespaziergang an der Rems gemacht haben. wo Christus als Vorbild in Gehorsam, in Hingabe und Demut dargestellt wird. Er war genau so, wie Gott steht dort, und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Also vor diesem Bild, vor diesem Hintergrund, vor dieser Erklärung, wer Jesus ist, was er getan hat für uns, nimmt dieser Text Bezug auf das. Und Paulus lobt die Philipper wegen ihres von Menschen unabhängigen Glaubensgehorsams. Er sagt, ihr wart Christus ja immer gehorsam. Und weiter ruft er dazu auf, ihr Heil, das sie durch Jesus empfangen haben, praktisch werden zu lassen. Das kommt in diesem Ausdruck vollendet. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Achtsamkeit zum Ausdruck. Und dabei geht's jetzt nicht darum, dass man sich die Rettung, das Heil, das Jesus schenkt, irgendwie erarbeiten muss. Also es geht nicht um diesen Fachbegriff Werkgerechtigkeit, sondern es geht um Heiligung. Es geht darum, dass sich unser Glaubensleben, unsere Nachfolge praktisch auswirkt in unserem Leben und dass alle Bereiche unseres Lebens da erfasst werden. Wir sollen verändert werden, weil wir Jesus immer ähnlicher werden sollen. Und das ist wichtig. Also in der Luther-Übersetzung steht da zum Beispiel, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das klingt schon ziemlich schafft und Ehrfurcht und Zittern. Also ich fand die evangelistische Übersetzung da für mich verständlicher, in welche Richtung das auch geht. Also es geht nicht darum, dass wir hier alle Anstrengungen unternehmen, um irgendwie Jesus und Gott gnädig zu stimmen. Es ist ein Geschenk, was wir von ihm bekommen, das wir annehmen, indem wir sagen, ja, du bist für mich gestorben, ja, du lebst und ich möchte mein Ruder abgeben und es dir übergeben. Ja, Herrschaftsübergabe. Du sollst regieren, damit da was Gutes draus wird. Und im Vers 13, wo steht, dass Gottes bewirkt, den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und euch auch die Kraft gibt, das zu tun, was ihm gefällt. Das beschreibt einfach diese wichtige Grundlage von all unserem Tun, von all unserem Leben, dass es Gott ist, der in uns wirkt, dass es Gott ist, der uns die Kraft gibt für ein Leben in der Nachfolge Jesu. Denn was Gott in uns, in mir, in dir getan hat, nämlich dass er mir Heil gebracht hat, dass er mich gerettet hat, das soll sich dann nach außen sichtbar auswirken und verwirklicht werden durch unser Verhalten, durch unser Handeln, aber eben gewirkt durch Jesus, durch Gott in uns. Und in unserer Nachfolge, da handeln wir nicht allein, sondern Gottes Kraft, sein Heiliger Geist, der in uns lebt, der bewirkt diese sichtbare Veränderung, diese sichtbare Verwirklichung, dass ich jetzt mit Jesus zusammenlebe. Und hilft mir, das umzusetzen und das zu tun, so wie er das beschrieben hat bei den Philippern, war, dass sie Christus immer gehorsam waren. Was ist das für eine Aussage über eine Gemeinde? Was ist das für ein Statement? Aber trotzdem hat es irgendwie nicht ausgereicht, sondern er musste betonen, Gott ist es, dass es in euch wirkt. Nicht ihr seid es. Und ich finde es so toll, dass das da drin steht. Das ist so super entlastend auf der einen Seite und zeigt mir dann aber auch in der anderen Seite, welche, auf Neudeutsch, Power, welche Stärke wir als Christen haben. Nämlich diese Stärke, die wir haben, das ist unsere persönliche Verbindung mit unserem Herrn Jesus. Und da möchte ich nochmal in dieses bekannte Kapitel 15, was ich vorhin angesprochen habe, zurückkommen. Da sagt er Jesus in Vers 5, Johannes 15, 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Hier haben wir wieder dieses Wirken. Wenn ich mich abkoppel von Jesus und meine Woche selber durchziehe, dann kommt vielleicht irgendwas raus, aber das ist bestimmt nicht in Jesus Sinne. Und deswegen fordert er uns heraus, guck den Wein an, guck die Reben an, wo du vielleicht heute Nachmittag durch die Weinberge läufst und denk daran, getrennt von mir kannst du gar nichts bewirken. Aber mit mir vereint ist ja alles möglich. Und das finde ich so stark. Und das ist dieses Weil in Vers 12, dieses erste Wort, das da Bezug nimmt auf diesen sogenannten Christus-Hymnus, diese Verse 6 bis 11 aus Philipper 2. Das finde ich so einfach so ein starkes Bild, so einen starken Standort, von dem wir stehen, vor dem ich lebe. Und danach gilt's, sich auszustrecken. Danach gilt's, danach zu streben, unsere Rettung auszuleben in allen Bereichen unseres Lebens. Und auch Konsequenzen zu ziehen aus unserer Rettung. Die Kraft und die Stärke, mit der Gott in unser Leben hineinwirken kann, die drückt sich auch aus in Epheser 2. Ich lese die Verse 8 bis 10. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk. Und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. In Jesus Christus bist du Gottes Meisterstück. Ist das nicht herrlich? So wie du geschaffen bist. Selbst ich mit meinen runden Füßen bin Gottes Meisterstück. Das ist ja genial. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Und ich finde, da kommt diese Stärke, diese Kraft, die Gott bewirkt, seine Auferstehungskraft, die in uns ausgelebt wird. Das hat er uns versprochen. Das steht an anderer Stelle im Epheser. Die will er dir schenken. Für jeden Tag. Auf morgen, für den Montag im Speziellen. Wenn wieder alles beginnt. Ganze Woche wieder. Und wenn wir das jetzt sehen, weil das so ist, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Achtsamkeit. Oder, wie es der Luther übersetzt, in Vers 12, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Dann geht es da nicht darum, dass wir da Angst haben müssen, irgendwas nicht erreichen zu können. Dass wir es vielleicht nicht schaffen, alle seine Regeln und Bestimmungen einzuhalten. Schon natürlich, weil der Text spricht ja von Gehorsam. Aber es geht vor allen Dingen um eine Herzensangelegenheit. Um Freude im Leben als Christ mit Jesus zusammen. Um eine Gesinnung, um eine Einstellung, um ein Wollen, entsprechend verändert, sich verändern zu lassen durch Jesus. Und diese Veränderung, die beginnt in mir drin, in meinem Herzen. das kann ich nicht selber bewirken, sondern das ist Gottes Kraft, die dich befähigt, anders leben zu können. Und es ist gut, dass wir das hören und dass Gott uns das heute zuspricht, weil wir, ich, oft in Dingen gefangen sind. Das sind irgendwelche Süchte. Ich komme nicht vom Fernseher oder von irgendwelchen Medien los. Ich brauche unbedingt Anerkennung, deswegen mache ich bestimmte Sachen, dass ich gesehen werde. Ich habe Probleme vielleicht mit irgendwelchen sexuellen Dingen, weil mich das so beherrscht und fasziniert. Ich habe gewisse Gewohnheiten und es fällt mir leicht, mich vielleicht lustig zu machen über andere oder abfällig zu äußern, wenn ich mit anderen über jemanden spreche. Und deswegen ist es so wichtig zu hören, das ist nicht alles von mir abhängig, meine Veränderung in meiner Nachfolge, die da passieren soll, sondern Gott bewirkt es. Gott bewirkt diese Veränderung. Und der erste Schritt, damit es gelingt, dass unser Herz eins wird mit seinem Herz und dass wir das lieben, was er liebt, das ist eben, sich nochmal dieses bewusst zu machen, vor was stehen wir, so wie es der Paulus davor ausgeführt hat in diesem Christushymnus. Vor was, vor wem stehen wir, vor was, vor wem leben wir? Was hat Jesus getan für mich? Welche Bedeutung hat er für mich? Und dann einfach zu sagen, jawohl, ich weiß, ich bin heilig gemacht durch ihn. Jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt von Gott. Die Sonne scheint gerade nicht umsonst hier rein. Ich bin gerecht gemacht worden, damit ich heilig leben kann. Einfach meine Identität neu bewusst zu werden. Und das hat eben auch Einfluss darauf, wie ich mein Leben lebe. Gerade auch, wenn immer wieder Schwierigkeiten, Probleme, Dinge, Punkte auftauchen, wo ich weiß, dass die nicht gerade heilig sind, wo irgendwie mein Herz da noch so ein bisschen immer wieder hingezogen wird und ich da nicht zurecht davonkomme. Aber ich weiß, Gott will mich verändern und er kann das. Er befähigt mich, anders leben zu können. Und damit das geschieht, finde ich es wichtig zu wissen, ich kann jederzeit und immer wieder zu Gott kommen. Mit dem, was mich beschäftigt, mit dem, was mich belastet. Wo ich merke, da brauche ich Veränderung. Ich will mich zwar verändern lassen, aber ich merke irgendwie, ich schaffe es in einem bestimmten Punkt nicht. Deswegen kannst du da zu Gott kommen. Und ich finde es auch super wichtig und hilfreich, ehrlich zu werden. Ehrlich zu werden vor Gott, nicht zu beschönigen und ihm zu sagen, ja, Jesus, so sieht es wirklich in meinem Leben, in meinem Herzen, innen drin aus. Ich will es eigentlich nicht, gewisse Dinge, aber ich schaff's irgendwie nicht. Hilf du mir dabei. Verändere du mein Herz, verändere du mein Denken, verändere du mein Wollen. Weil du kannst es. Du kannst es. Das ist dir nicht zu schwer. Und auch zu sagen, Gott zu sagen, ja, ich habe da so meine Grenze. Bin da irgendwie, ich komme da nicht weiter. Bitte verändere du mich. Deswegen nach dem ersten Punkt unserer Bereitschaft zu fröhlichem und vertrauensvollem Gehorsam kommen wir zum zweiten Punkt, unserem Mut für einen glaubhaften Lebenswandel. Das sind die Verse 14 und 15, wo steht, tut das alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den vertretenen und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Also die Bibel warnt uns vor einer Auflehnung, vor einer Rebellion gegen Gott in der Nachfolge. Weil das ist letzten Endes dieses Murren, was da angesprochen wird, was uns ja und mir auch so leicht fällt, ja, ob es am Arbeitsplatz ist, ob es in der Gemeinde ist, ob es in der Familie ist. Da gibt es so viele Gründe, wo man murren kann. Und das ist ganz gefährlich. Da müssen wir einfach wissen, das ist einfach der Satan am Werk. Er möchte mich wegziehen von Jesus. Er möchte mich wegbringen von Jesus. Und das muss ich einfach wissen, weil dieses ständige Murren und Diskutieren, das führt dazu, dass ich blind werde für die eigentlich wichtigen Dinge in meinem Leben, für die Veränderung, die passieren soll in meinem Leben, für die Freude, die einziehen soll in meinem Leben, weil ich undankbar werde immer mehr, weil ich immer mehr unzufrieden werde über die Zustände drumherum, weil ich immer mehr die Freude verliere irgendwie am Leben. Und stattdessen fordert die Bibel uns Christen zu einer inneren Zustimmung zum Willen Gottes auf, zu einem vertrauensvollen und gehorsamen Herzen gegenüber Gottes Wort. Das bedeutet nicht, perfekt oder fehlerlos zu leben, aber eben glaubwürdig und authentisch zu sein, dankbar zu leben, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen einen Kontrast bilden zu dieser Welt. Hier steht verdrehte und verdorbene Menschen. Da ist die Bibel knallhart. Das ist schon ziemlich deftig. Dass wir ein Kontrast sind zu dieser Gesellschaft um uns herum, die wir erleben, die so von Unwahrhaftigkeit, die so von Heuchelei, die so von Selbstinszenierung geprägt ist. Und da fordert uns Gottes Wort auf, genau das Gegenteil zu tun, nämlich ein ehrliches Leben im Licht Gottes zu führen, als Kinder Gottes. Wir dürfen als Himmelslichter leuchten. Und schon in der Bergpredigt sagt es Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 14. Also, ihr seid die, die Orientierung geben könnt. Ihr seid die, die Heiligkeit ausstrahlt. Ihr seid die, die Hoffnung ausstrahlt. Um die Botschaft des Lebens, um die Botschaft des Evangeliums, das, was Jesus für uns, für die Welt da draußen getan hat, für die Menschen, die um uns herum leben, anschaulich zu machen. Denn wenn Christen das Evangelium bekennen und das auch entsprechend leben, dann wird es für andere so wie so ein Licht sein, so ein Orientierungspunkt. Und das ist doch toll, dass wenn wir Jesus nachfolgen, das eine sichtbare Verkündigung von Gottes Wort sein kann. In Epheser 5, 8 und 9 steht, früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Macht es. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und der Petrus, der so viel mit Jesus erlebt hat, der sagt in 1. Petrus 2, Abvers 11, ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Deshalb ermahne ich euch, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn sie kämpfen gegen euch. Also sie wollen euch greifen und bestimmen. Aber euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Wir sind geschaffen zu guten Werken, so wie es in Epheser 2 steht, damit wir in der Welt, die wir in dieser Welt sind, einen Unterschied machen. Aber jetzt müssen wir auf zwei Dinge Acht geben, finde ich. Das wollte ich noch kurz sagen. Also nicht alles, was in der Welt um uns herum ist, ist gleichzeitig böse oder ist gleichzeitig schlecht. Es gibt auch Gutes in dieser Welt. Auch Gutes in Deutschland, wie das angeordnet ist. Es ist gut, dass wir eine Polizei haben. Es ist gut, dass wir eine Feuerwehr haben zum Beispiel. Das sind viele, viele Dinge, wo wir echt dankbar für sein können, dass es die gibt. Dass da Menschen sind, die sich einsetzen für uns, wenn wir mal Hilfe benötigen. Es ist nicht alles da draußen schlecht. Und deswegen müssen wir uns nicht in jeder Hinsicht immer unterscheiden. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht hochmütig sind und über andere Menschen stellen und sagen, ja, wir sind ja so viel besser, wir kennen ja Jesus, aber ihr nicht. Haha. Nee, um das geht sicherlich nicht. Und ein zweiter wichtiger Punkt, diese böse Welt da draußen, ja, die ist böse, so sagt's Gott. Ich sage das ja nicht, das sagt Gott, das ist seine Erklärung. Die ist aber nicht immer nur da draußen, sondern die erleben wir auch ja, in frommen Kreisen. Ja. Auch wir machen Dinge, die nicht immer nur heilig sind und gehen nicht immer so um, wie es sein soll. Das ist ein kleiner Einschub. Also nach dem ersten Punkt Bereitschaft zu fröhlichem und vertrauensvollem Gehorsam und dem Mut für einen Lebenswandel in dieser Welt von Glaubhaften kommen wir zum letzten Punkt, Verse 16 bis 18, nämlich unsere Bereitschaft mit Jesus, um Jesus mit völliger Hingabe zu dienen. Kurz vor Kapitel 2 sagt uns der Paulus den Philippern viel mehr. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit, also in der Welt, in die ihr gestellt seid, so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Und lasst euch keinesfalls von den Widersachern einschüchtern. Für sie zeigt das nur, dass sie verloren sind. Für euch aber ist es eine Bestätigung Gottes, dass ihr gerettet seid. Denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt ja denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt und jetzt wieder von mir hört. Und das finde ich so wichtig, das zu sehen, dass die Bibel, dass Gott uns da sagt, ja, das Leben in der Nachfolge, das hat viele fröhliche Aspekte. Aber es gibt auch Zeiten und Situationen, wo das nicht der Fall ist, wo wir leiden müssen, wo wir kämpfen müssen, selber kämpfen müssen, miteinander kämpfen müssen. Und das sagt er hier so, indem er das hier so ausspricht, wenn diese Botschaft des Evangeliums, wir es nach draußen tragen und den Leuten um uns herum anschaulich machen, dann kann er an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, und darauf warten wir ja alle, stolz auf die Philipper sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe. Rennen ist immer was Anstrengendes. Und meine Arbeit ist auch anstrengend, nicht vergeblich war. Das ist kein Selbstläufer, in dem der Paulus drin war damals schon. Und wenn mein Leben auch wie ein Trankopfer im Dienst vor euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr sollt glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Seinen eigenen Beitrag zu diesem Kampf bezeichnet er als Trankopfer. Das kommt aus 2. Mose 29, wo da beschrieben wird, wie die Schafe geopfert werden sollen und was da dazukommt. Und zum Schluss kommt noch so ein Sugarwein drüber, dieses Trankopfer. Damit vergleicht der Paulus seinen eigenen Beitrag zum Dienst der Philipper. Und er sagt, ihr habt schwer, ich hab schwer. Ihr bringt Opfer im Dienst für Jesus und darauf schütte ich mein kleines Trankopfer obendrauf. Aber wir dürfen uns trotzdem freuen. Und Freude, das ist ein Dauerthema in allen Briefen von Paulus und wie wir es ja auch von Jesus selber gehört haben. Überschwängliche Freude, trotz aller Bedrängnis, trotz aller Nöte. Und das Krasse finde ich ist, das ist ja keine natürliche Reaktion. Also wenn ich mich anschaue, bin ich eher dankbar für all das Leid, das mir erspart bleibt, dem ich nicht begegne. Dann freue ich mich umso mehr, dass ich gesund bin. Aber mich zu freuen, im Leid und im Glaubenskampf miteinander oder selber irgendwie jetzt in der Situation, boah, das kommt mir nicht gleich so in den Sinn. Und Paulus sagt dadurch, durch diesen Text, all dieses Leid, das soll nicht die Kraft haben, unsere Freude irgendwie kaputt zu machen, sondern dass es uns immer mehr in die Arme von Jesus treibt. Immer mehr zu Jesus, damit wir erkennen, was er in uns und durch uns bewirken kann und möchte. Wir sollen, und dass es dann so ein Miteinander ist, der Paulus mit den Philippern sich da zusammen freuen, ich mit euch, ihr mit uns, wir alle zusammen freuen uns, trotz vieler Herausforderungen. Also, Freude, die fordert uns, finde ich, immer wieder raus. Freude ist was Schönes. Freude eröffnet eine völlig neue Perspektive, einen völlig neuen Horizont. Ich betrachte mein Leben, das ich lebe, mit ganz anderen Augen. Und das finde ich wichtig. Und deswegen möchte ich nochmal ein paar Punkte kurz sagen, bevor ich dann fertig bin. Keine Sorge, ist nicht viel. Freude soll mein Verhalten, soll unser Verhalten bestimmen. Wir sollen nicht nur davon bestimmt sein, alles irgendwie aus einer gewissen Pflicht heraus tun zu müssen, sondern, also wie es hier steht, ohne Murren und Diskussion, also das meint einfach, dass ich ein fröhliches Ja finde zu dem, wie Gott mich führt. Und dann eröffnet es völlig neue Perspektiven. Und die Frage, die du dir stellen kannst, wo lebe ich aus Freude und Dankbarkeit für Jesus? Und wo ist dein Handeln vielleicht nur noch ein Handeln aus einem gewissen Pflichtgefühl heraus? Also das Verhalten. Da möchte einfach die Freude das bewirken, dass du eine fröhliche Herzenshaltung bekommst. Und auch im Miteinander geht es nicht um ein moralisch perfektes Leben, das ich irgendjemand vorspielen muss, sondern einfach, dass ich authentisch mein Christsein lebe. Ja, da läuft manchmal was gut und dann kann ich den anderen ermutigen, aber da gibt es auch Hänger und da tue ich mich schwer. Und dann ist es wichtig, authentisch zu sein und auch offen zu sein. Zu Schwächen stehen zu können, zu Grenzen stehen zu können, zu sagen, hey, bete mal für mich. Bete mal für mich. Ich habe da echt gerade Probleme. Und das versuchen wir ja gerade auch so zu tun, füreinander zu beten. Und das wäre schön, wenn das nicht nur nach den 2 Monaten aufhört, sondern ja, wenn wir das weiter praktizieren, weil das, ja, Gott kennt uns, unsere Stärken, unsere Schwächen. Oft haben wir ja, große Schwächen. Und deswegen brauchen wir ihn, dass er durch uns wirken kann. Und das ist schön, dass er uns nicht irgendwie allein in diesen Kampf gestellt hat, wie es Paulus sagt. Ich muss nicht allein irgendwie da durchs Leben rennen, sondern ich habe Mitläufer. Ich habe euch, wir haben uns. Genau, und dann kann sich das auch entsprechend auswirken. Dann kann ich fröhlich mein Christsein ausleben und muss nicht wie eine schwache Funzel umherlaufen, weil Jesus möchte ja, dass wir als Himmelslichter leuchten in dieser Welt. Also wie so Sterne, wir dürfen leuchten für ihn, das ist doch schön. Und das darf sich auch auswirken auf meinen Dienst, auch in der Gemeinde. So wie der Paulus das sagt, dass er auf diese Wiederkunft von Jesus wartet und hofft, dass sein Dienst nicht vergeblich war. Nicht, weil er irgendwie von Zahlen, Daten, Fakten getrieben war, sondern weil es sein Wunsch war, für andere so zu dienen, dass Jesus in ihrem Leben real erfahrbar wird und dadurch auch noch für andere sichtbar wird. Und das ist das Schöne am Dienen für andere. Und dazu möchte ich dir Mut machen, dass du dich auf ein konsequentes Leben für Jesus einlässt. Weil Christsein wird nur dann fruchtbar und führt nur dann zur Erfüllung, wenn du es mit einem ernsthaften Gehorsam und gewissenhafter Hingabe lebst. Und dazu haben wir Jesus als Vorbild. Und noch viele andere Menschen in der Bibel, die Paulus auch erwähnt. Oder viele andere in der Gemeinde, die dir als Vorbild dienen. Dann geh zu dem hin und sprich mit ihm. Hey, wie machst du das? Wie kann ich von dir lernen? Halbherzigkeit, Undank, Unzufriedenheit, Freudlosigkeit, die möchten uns die Freude am Leben für Jesus und mit Jesus rauben. Aufgaben und Dienste in der Gemeinde oder im Alltag, die werden zur Last und mein Christenleben verliert an Glaubwürdigkeit. Aber wenn du gehorsam deinen Weg mit Jesus gehst, wissend, dass er dir die Kraft gibt, entsprechend zu wirken und leuchten zu können und die Kraft gibt, dein Herz zu verändern, dein Tun, dein Denken, dein Wollen zu verändern, dann kannst du fröhlich und verändert im Glauben vorankommen, im Glauben wachsen und reifen. Dann kannst du völlig befreit und fröhlich ihm und anderen dienen, weil du weißt und erlebst, dass Gott dich ihm immer ähnlicher macht und sich das auf andere auswirkt. Ja, Jesus, ich möchte danken für dein gutes Wort. Ich möchte danken, dass du lebst. Ich möchte danken für das, was du alles getan hast. Für uns, getan hast, damit wir eine totale Veränderung in unserem Leben, in unserer Nachfolge erfahren. Und du möchtest, dass unser Leben mit dir geprägt ist von Freude. Bei allem Einhalten von deinen Geboten, von deinen Anweisungen, möchtest du, dass wir das aus Liebe zu dir tun, aus einer herzlichen Verbundenheit zu dir. Und du siehst unseren Wunsch von jedem von uns, weil das ja so offensichtlich ist, dass das schön ist und dass wir das anstreben wollen und möchten, dass sich das so entsprechend auch auswirkt in unserer Beziehung zu dir. Aber wie oft scheitern wir krachend daran. Und dann danke ich dir, dass du uns das heute Morgen zusprichst, dass du ja es bist, der unser Wollen, gehorsam zu sein, bewirkt, der uns die Kraft gibt, und es ist deine Auferstehungskraft, die das ist, entsprechend zu handeln, zu leben, auch anderen Menschen gegenüber zu dienen und zu leuchten als Licht und ihnen ja darauf aufmerksam zu machen, da gibt's noch jemand anders, der was ganz Neues vorbereitet hat für sie. Und da schenkst du uns, dass wir das alle erleben dürfen. Jetzt auch in dieser neuen Woche, wo so viel Neues beginnt und auf uns zukommt, so viel Unbekanntes, dass wir das erleben dürfen, dass du uns veränderst und dass du uns Freude schenkst. Amen.